Die Engel sind die Schlüsselpersonen, um zu verstehen, was es mit Heiligabend auf sich hat. Sie sind die Schlüsselpersonen, um zu erkennen, welche Bedeutung Jesus Christus hat. Und sie sind die Schlüsselpersonen, um einordnen zu können, wie Gott hier auf welche Art und Weise Geschichte schreibt. Und da kommen sie aus der Herrlichkeitswelt Gottes in unser irdisches Raumzeitkontinuum hinein, treten auf, bringen die Botschaft, sprechen mit einzelnen Menschen und verschwinden wieder in die Welt Gottes. Und zurück. Zurück lassen sie uns gewaltige Eindrücke von ihnen als Erscheinung und wegweisende Botschaften. Zum Beispiel über die Geburt Jesu. Und so auch bei den berühmt gewordenen Hirten, wie immer viele das gewesen sein mögen, damals auf dem Felde. Wenn Engel reden, hören wir einmal hinein in eine der bekanntesten Geschichten und Erlebnisse im Neuen Testament. Und da lesen wir, und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Herden und sie hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Engel Herrn trat zu ihnen, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei dem Menschen seines Wohlgefallens. Berühmte Worte, bekannte Worte, wer kennt sie nicht? Ich möchte euch gleich fragen, bestimmen diese Worte, die uns so bekannt sind, die wir so verinnerlicht haben und die für uns zu Weihnachten dazugehören wie sonst kein anderes Bibelwort? Bestimmen diese Worte meine Beziehung zu Jesus Christus? Prägen sie meine Beziehung zu dem Sohn Gottes. Bewegen mich diese Botschaft der Engel, bewegen mich diese Worte noch so, dass sie mich in Bewegung bringen, und zwar hin zu dem Kind in der Krippe, hin zu Jesus Christus. Darum geht es heute Morgen, dass wir zum einen neu die Botschaft des Engels an die Hirten über Jesus begreifen und entdecken und davon bewegt werden, und zwar so bewegt werden, dass wir dann wie die Hirten bereit sind, uns zu bewegen hin zu Jesus Christus. Achtet mal auf die Verben, wenn wir diese Weihnachtsbotschaft jetzt weiterlesen. Achtet einfach mal auf die Verben, die über die Hirten berichtet werden. Weil die Verben sind genau das, die zum Ausdruck bringen, wie die Hirten in Bewegung kommen, nachdem sie nun diese Botschaft gehört haben. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Als die Engel in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen. Wir wollen die Geschichte sehen, die da geschehen ist und die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte, bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Was für aussagekräftige Verben, nicht, die zeigen, wie die Hirten aufgrund der Botschaft des Engels in Bewegung geraten sind, weil sie bewegt und berührt waren von dem, was der Engel über Jesus gesprochen hatte. Wir werden gleich am Ende dann nochmal auf die Hirten zu sprechen kommen. Jetzt müssen wir uns erst mit der Botschaft des Engels nochmal beschäftigen. Hören wir also nochmal die Botschaft des Engels an die Hirten und es sind im Grunde 5 Schlüsselbotschaften, die der Engel hier weitergibt. Die erste Schlüsselbotschaft lautet, ihr könnt es hier vorne sehen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Also erstmal nimmt der Engel den Hirten die Furcht, das erleben wir auch nicht alle Tage, nicht vielleicht nur einmal im Leben oder meistens gar nicht, dass aus der Himmelswelt Gottes jemand hereinbricht in meine beschauliche kleine irdisches Dasein und zu mir spricht, ein Engel zu mir spricht. Oder wer hat das schon erlebt? Nicht? Dass die Himmelswelt in deine Welt einbricht und zwar sichtbar und hörbar. Den Hirten damals war es vergönnt. Aber das kann einem schon mal das Fürchten lehren. Und deshalb macht der Engel schnell deutlich, fürchtet euch nicht. Warum sollt ihr euch nicht fürchten? Denn ich verkündige euch eine große Freude. Ich habe euch etwas zu sagen, was euch erfreut und nicht in Furcht versetzen soll. Und was meint ihr einmal ganz generell nachgedacht, mal so grundsätzlich nachgedacht über uns Menschen? Wer braucht denn eine gute Nachricht? Also in einem Sinne gut, dass sie tragfähig ist, dass sie belastbar ist, dass sie Geborgenheit schenkt, dass sie Zukunft vermittelt und dass sie Hoffnung gibt. Wer von den Menschen braucht denn so eine gute Nachricht, mal ganz generell gesprochen, die dann auch Freude auslöst im eigenen Leben? Ich denke gerade mal solche Menschen wie die Hirten, gering geachtet in der damaligen Gesellschaft. Wisst ihr, die haben einen sogenannten Stinkeberuf ausgeübt. Das war so, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, mit der Müllabfuhr. Da waren ja immer noch Leute dran gestanden, hinten dran und haben die Mülltonnen geleert. Das haben die sogenannten, wie es früher hieß, die Gastarbeiter aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien gemacht. Da waren wir Deutschen uns schon zu vornehm dafür. Ein Stinkeberuf der damaligen Zeit. Und so war es bei den Hirten auch. Gering geachtet. An dieser Stelle. Menschen, die niedergedrückt sind, wodurch auch immer, sei es durch eigenes schuldhaftes Verhalten, sei es durch Leid, sei es durch Tod. Was meint ihr, wie es den Menschen geht, die jetzt durch diesen Anschlag im Magdeburger Weihnachtsmarkt kurz vor Weihnachten liebe Menschen verloren haben, mit denen nicht Weihnachten feiern können? Sei es, weil sie gestorben sind oder weil sie schwer verletzt im Krankenhaus liegen. Unvorstellbar, oder? Menschen, die verletzt sind und die leiden, Menschen, die ohne Hoffnung, ohne Zuversicht sind. Menschen einfach, Menschen wie wir. Wir Menschen brauchen eine gute Nachricht, die belastbar ist, die tragfähig ist, die Hoffnung schenkt, die Zuversicht schenkt und die Frieden schenkt. Wusstest du das übrigens, dass Jesus in seinem Stammbaum, Erich hat ja letzte Woche so ein klein wenig darüber gepredigt, dass er in seinem Stammbaum auch Menschen hatte, die offensichtlich eine gute Nachricht gebraucht hätten oder haben. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele aus dem Stammbaum Jesu. Da ist der hinterhältige Juda, der veranlasst hat damals, dass sein Bruder nach Ägypten verkauft wurde und er später bitter bereut hat. Da ist von Tamara die Rede im Lebensbaum von Jesus, die ihren Körper verkaufte, um letztlich von ihrem Schwiegervater schwanger zu werden. Da ist die Hure Rahab, wo schon die Bezeichnung Hure deutlich macht, welch wechselvolle, leidvolle Geschichte, Biografie sie hat. Da ist von Ruth die Rede, die moabitische Witwe, die ihren Mann und zwei Söhne verliert und viel Leid erfahren musste. Da ist von König David die Rede, der als Ehebrecher und als Mordanstifter und den Zusammenbruch seiner Familie erleben musste. Und da ist der eher unbekannte Jechonia in diesem Stammbaum bei Jesus, der als Gefangener mit seinen Brüdern ins Exil verschleppt wurde. Also selbst im Lebensbaum, im Stammbaum von Jesus Christus befinden sich Menschen, die offensichtlich eine gute Nachricht brauchen, die tragfähig ist und die hilft und die Frieden schenkt und einen Neuanfang ermöglicht. Und wenn du dich unter uns umschaust, kennst du jemand, der eine solch gute Nachricht bräuchte? Vielleicht denkst du, das bin ich selbst, der es bräuchte. Aber wenn du in deinen Stammbaum, Familienstammbaum hineinschaust, denkst du es vielleicht auch. Ich habe mir vor Jahren mal Gedanken in mich hingesetzt und habe mich interessiert für den Stammbaum von meiner Frau und von meiner Seite aus. Und wenn ich heute so drauf schaue und so einzelne Dinge zusammengetragen habe, dann merke ich, wie meine Urgroßeltern zum Beispiel, wie die gute Nachrichten gebraucht hätten und ich weiß gar nicht, ob sie es bekommen haben, weil ich sie nicht mehr erlebt habe. Aber wenn man zwei Weltkriege durchmacht und Söhne und Ehemänner verliert und Brüder verliert, ihr Lieben. Oder vielleicht in deinem aktuellen Familienbau mit den Menschen, mit denen du gerade unterwegs bist. Oder gehen wir in den Völkerbaum hinein unserer Erde. Oder gehen wir in den Menschheitsbaum generell hinein. Wir brauchen durchweg, braucht der Mensch eine gute, tragfähige Botschaft, die Freude hervorruft. Und der Engel sagt, euch verkündige ich jetzt solch eine Botschaft. Und um diese Botschaft zu verstehen, für diese Botschaft offen zu sein, müssen wir uns auch öffnen, damit sie uns auch neu anspricht oder ansprechen darf. Dass wir bewegt und berührt werden. Wenn ich von der Weihnachtsbotschaft nicht bewegt werde und nicht berührt werde, wird Weihnachten in unserem Leben nie und nimmer stattfinden können. Auch heute nicht. Hören wir auf die zweite Schlüsselbotschaft des Engels. Ich verkünde euch eine Freude, die allem Volk widerfahren wird. Ich bin kein Experte in klassischer Musik, wirklich nicht. Aber der deutsche Komponist Heinrich Schütz, gestorben 1672, hat eine Motette geschrieben. Und in dieser Motette vertont er das Bibelwort Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern gerettet sind. Und dieses kleine Wörtchen, alle, das hat den Komponisten bewegt und berührt. Und es hat ihn so angetan, dass dieses Wort alle in seiner Motette, ich sag's mal so in laienhaftem Ausdruck, quasi ins Laufen kam. Und zwar hat er dieses Wort alle immer und immer wieder wiederholen lassen. Langsam und immer schneller. Ich singe es jetzt nicht, weil ich das nicht kann, aber ich spreche es uns ungefähr vor. Auf das alle, wisst ihr, so geht es in dieser Motette. Auf dass alle, die an den Glauben gerettet sind. Alle sind von Gott her gemeint, von Gottes Liebe eingeschlossen. Alle sind angesprochen und von Gott ins Blickfeld genommen. Alle eben. Und das ist so wichtig. Warum ist das wichtig? Auch gerade in unserer heutigen Zeit, weil Gott einfach nicht voreingenommen ist. Weil Gott keine Prioritätenliste festlegt. Gegenüber einer Nationalität, einer Sprache, einem Status, einem Geschlecht oder irgendeiner anderer Unterscheidungen, die wir so gerne vornehmen, gerade in der heutigen Zeit. Nein, Gott liebt jeden Menschen gleich. Für alle ist diese freudige Botschaft. Und diese freudige Botschaft aber gilt auch jedem, weil jeder bedürftig ist. Ist euch das gerade im letzten Lied aufgefallen, das wir gesungen haben, weil wir bedürftig sind? Bist du noch ein Bedürftiger, was das Leben anbelangt? Weißt du, dass du ein Bedürftiger bist in deiner Beziehung zu Gott selbst? Ich lese uns einen Vers, der uns vielleicht gar nicht so gefallen wird in der Weihnachtszeit. Darin sind alle Menschen gleich, schreibt Paulus. Also erstmal, dass Gott alle Menschen liebt und zweitens, dass wir alle Bedürftige sind. Und da Paulus schreibt, denn alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Hier haben wir wieder dieses Wort alle. Alle sind schuldig geworden. Und alle spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich gedacht hat. Was sagst du dazu, dass Gott unparteiisch ist? Was sagst du dazu, dass Gott jeden verhaftet und sagt, ich liebe euch alle, aber ihr seid auch alle bedürftig und spiegelt nicht mehr die Herrlichkeit wider, die ich eigentlich für dich gedacht habe? Ärgert dich das? Und jetzt merken wir, dass die Botschaft Gottes es in sich hat, weil alle angesprochen sind und weil sie alle nötig haben. Auf diesem Hintergrund die dritte Schlüsselbotschaft des Engels. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich glaube, diesen Satz könnten wir die Augen zumachen und glaube ich, die meisten, wenn sie im Bibelvers zitieren können, würde er dann noch dazugehören. Aber wie eingangs gesagt, ohne die Botschaft der Engel, wäre die Geburt Jesu wie so ein Stummfilm, der so abläuft und jeder von uns müsste sich Gedanken machen, was sehe ich denn da und wen sehe ich denn da und worum geht es eigentlich? Die Botschaft der Engel ist es, die uns klar macht, was wir sehen und wen wir da in der Krippe sehen. Und im Grunde ist das so kompakt hier. Es wird eine Trilogie aufgezeigt. Ganz einfach und kompakt. Heiland Retter, Christus der Herr. Das ist eine Trilogie, die man, wenn man jetzt Theologie studiert, wo man sagen muss, das ist vom Allerfeinsten. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Aber diese Trilogie ist nicht nur für Theologen vom Allerfeinsten, sondern auch für jeden der Mensch, der lebt, ist sie die wichtigste Botschaft. Es gibt einen Heiland, einen Retter, es gibt diesen lang ersehnten Christus aus dem Alten Testament und es gibt eben diesen Herrn, der über allem steht. Und diese Trilogie findet sich in einem kleinen Kind, so fängt es an, in der Krippe. Jetzt müssten wir eigentlich, um diese einzelnen Begriffe richtig auszuloten, müssten wir eigentlich eine neue Predigtreihe starten. Ein Fenster aufmachen und sagen, heute geht's um den Heiland und Retter, nächste Woche geht's um den Christus und die Woche drauf um den Herrn. Diese Zeit haben wir nicht, zumindest nicht heute Morgen. Und über Jesus als Retter haben wir schon vor 2 Wochen miteinander geredet, weil damals der Engel diese Botschaft eben an die Maria weitergegeben hat. Und deshalb sollt ihr ihn ja gerade Jesus nennen, Retter heißt er. Christus der Messias, auch darüber haben wir letzte Woche schon oder vor 2 Wochen gesprochen. Sehnsüchtig erwartet in der damaligen Zeit, Jahrhunderte zuvor angekündigt und jetzt ist er da, der von Gott bestimmte. Er wird sein Volk in die geistliche Freiheit führen. In die Freiheit der persönlichen Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Schöpfer. Und als solcher ist er eben der Herr, Gottes Sohn, der über allem steht. Und damit wir das Kind in der Krippe nicht immer wieder verniedlichen, möchte ich uns jetzt mal mit hineinnehmen, nur in diesen 3. Part der Trilogie und einen Bibelvers vorlesen, der uns deutlich macht, warum Jesus Christus der Herr ist und was Gottes Wort darüber sagt. Wir lesen im Kolosserbrief. Lasst einfach mal auf euch wirken und in Gedanken auf euch und euch bewegen. Da heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da, also anwesend. Wir reden immer noch über dieses Kind in der Krippe. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares, unsichtbares, Königreiche, Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Er ist der Herr. Und dann geht's noch weiter. Denn Christus war vor allem anderen. Alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Und so sollte er, schreibt Paulus dann, in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. In Klammer, weil er der Herr ist. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. So spricht Gottes Wort über Jesus als den Herrn. Ich glaube, wichtig mal, solche Worte zu hören, wenn wir das Kind in der Krippe vor Augen haben. Um was für ein Kind es geht. Wie gesagt, Heiland, Retter, Christus und der Herr. Mehr geht nicht. Die Menschheit hat viele große Persönlichkeiten hervorgebracht. Und die haben uns Freude bereitet. Keine Frage. Aber die größte Person, die ever auf diesem Planet auf die Erde kam, ist Jesus Christus. Und er ist auch die größte Person, die je im Universum unterwegs ist. Heiland für jeden von uns, Christus, der versprochene Messias, der Herr über alles. Und so ein kleines Empfinden dafür hat man noch auch in unserer Zeit, weil man einmal vor vielen, vielen Jahrhunderten die Zeitrechnung umgestellt hat. In vor Christus und in nach Christus. Bevor die Hirten jetzt aber abheben in himmlische Gedankensphären über dieses Jesus, kommt die vierte Schlüsselbotschaft von dem Engel. Und die heißt ganz irdisch: Das habt zum Zeichen, ihr werdet dieses Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegen. Ihr werdet den Heiland, den Retter, ihr werdet den Christus und ihr werdet den Herrn, den wir gerade soeben vor Augen gemalt bekommen haben, den werdet ihr in Windeln gewickelt und in einer Krippe finden. Welch krasser Gegensatz. Kein roter Teppich, der ausgerollt wird, sondern Stroh und Heu. Kein Palast, keine Suite, Palastsuite, sondern ein Stall. Keine vergoldete Babywiege, sondern ein Futtertrog. Und ja, Maria hat Jesus in Windeln gewickelt. Auch damals wurde schon gepampert, nur anders als heute. Und Futterkrippe, ihr Lieben, das war damals schon ungewöhnlich, heute undenkbar. Aber Windeln und Krippe stehen für Zeichen. Sie stehen für Zeichen dafür. Und darf ich die Trilogie jetzt nochmal benutzen? Der Herr, Christus und der Retter. Windeln und Krippe stehen für Zeichen dafür, dass eben der Heiland, dass der Retter uns im Menschsein nahe kommt und nicht als erhobener, abgehobener Heilsbringer irgendwie einschwebt. Christus in Windeln und in einem Futtertrog macht deutlich, dass der Christus in Niedrigkeit erscheint, auf Glanz und auf Gloria verzichtet. Und der Herr in Windeln gewickelt und in einem Futtertrog liegend macht deutlich, er ist ein ärmliches Baby wie du und ich und damit einer von uns. Der Mensch wird und nackt auf dieser Erde beginnt. Und genauso wie wir einmal nackt enden wird. Aber er bleibt der Herr, der Sohn Gottes. Und wer diese Botschaft des Engels jetzt, wer diese Zeichen vernimmt und zudem die drei anderen Botschaften, die wir gerade eben versucht haben, kurz zu skizzieren, davon berührt und bewegt ist, der ahnt, was nun kommen musste und was nun kommen konnte. Nämlich die fünfte Botschaft, Ehre sei Gott in der Höhe. Wenn dem so ist, was über dieses Kind in der Krippe ausgesagt ist, dann können wir Gott nur ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Auf einmal nach diesen vier Schlüsselbotschaften des Engels öffnet sich nochmal der Himmel und aus einem Engel wird eine ganze Himmelschar von Engeln. Und war die erste Weihnachtspredigt auf dieser Erde schon kompakt und klar und toll mit dieser Trilogie, umso erhabener und schöner war der Engel der erste Weihnachtschor. Das war ein himmlischer Chor, der sich gefunden hat aus dem Hofstaate Gottes der Engel. Und ein Bibelausleger hat treffend bemerkt, und das möchte ich euch hier vorne mit dem Zitat weitergeben, der sagt, die Freude der Engel ist offenbar größer als unsere oberflächliche Allerweltsfreude. Schaut auf den Engelchor. Dabei freuen sie sich nicht über ihre eigene, sondern über deine und meine Rettung. Und in Klammer, dass Frieden möglich wäre. Wir haben viel Grund, die Freude der Engel zu teilen. Lasst uns neu anstecken lassen von der Freude der Engel über die Botschaft über Jesus Christus. Ach ja, und die Hirten. Jetzt wollen wir nochmal auf die Hirten zum Schluss zu sprechen kommen. Wir wollen ja auch nochmal über sie reden und damit auch über uns reden. Die Hirten. Nächstes Bild. Zusammengefasst. Innerlich zutiefst bewegt von Gottes Wort, bewegen sie sich hin zu Gottes Sohn. Innerlich bewegt von Gottes Wort, bewegen sie sich dann hin zu Gottes Sohn. Ich möchte es ein klein wenig illustrieren. Wir haben hier so einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum steht jetzt mal hier für das Feld, wo die Hirten waren. Die kommen jetzt gerade schon auf die Bühne gelaufen, unsere Musiker sind jetzt mal so die Hirten. Also der Weihnachtsbaum steht für das Feld, wo die Engelsbotschaft die Hirten trifft. Ja? Und von den Engeln heißt es jetzt aber, dass sie hier nicht stehen geblieben sind, sondern dass sie rüber gewandert sind, bewegt von dieser Botschaft, haben sich in Bewegung bringen lassen und sind zu der Krippe gekommen und haben dort Gott erlebt. Jetzt möchte ich euch fragen, wo hat für die Hirten Weihnachten stattgefunden, wenn wir es auf den Punkt bringen müssen und entscheiden müssen? Hat Weihnachten stattgefunden bei unserem Weihnachtsbaum, bei den Herden, wo die Botschaft Gottes erschien? Oder hat Weihnachten stattgefunden dann für die Hirten an der Krippe, wo sie Jesus gesehen haben und erlebt haben? Wo hat Weihnachten stattgefunden? Weihnachten hat hier stattgefunden. Nicht bei der Botschaft. So wichtig und zentral die Botschaft ist, dass wir etwas von Gott hören, dass wir etwas von Jesus erfahren. Aber dort ist nur die Botschaft über Weihnachten. Das Erleben von Weihnachten und das Jesus-Begegnen findet hier statt. Wisst ihr? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir hier bei dem Weihnachtsbaum, bei der Botschaft Gottes stehen bleiben. Und in dieser Gefahr waren schon die Jünger, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war und verklärt wurde. Da haben die Jünger, die zwei, gesagt, jetzt lasst uns hier Hütten bauen und hier wollen wir uns ein Denkmal setzen, hier wollen wir uns treffen, hier wollen wir bleiben. Und sie merken, und das hätten die Hirten jetzt auch sagen können, wir haben die tollste Weihnachtspredigt ever gehört, wir haben den ersten Weihnachtschor kennengelernt und gehört. Wir bleiben hier bei der Botschaft. Hier findet Weihnachten statt. Das hätten sie sagen können und hätten eine Hütte bauen können, hätten eine Kirche bauen können, hätten einen Weihnachtsbaum pflanzen können, alles machen können, um dieses Ding festzuhalten. Und hätten nicht gemerkt, dass sie Weihnachten verpassen, weil Weihnachten dort stattfindet, in Bethlehem. Wisst ihr, und deshalb, man kann berührt sein von der Botschaft, das ist das Wichtigste erstmal. Ich muss neu berührt sein von der Botschaft. Aber dann muss ich mich aufmachen und Bewegung bringen. Und was haben wir über die Hirten an Verben gelesen? Sie haben sich ermutigt und haben gesagt, lasst uns gehen. Wir wollen hier nicht stehen bleiben. Jetzt wollen wir sehen, ob das so stimmt. Das wollen wir erleben. Und lasst uns sehen. Und sie kamen eilend. Sie haben sich nicht aufhalten lassen. Sie kamen eilend zu dem Kind in der Krippe. Dann breiten sie das Wort aus, das sie gehört haben dort auf dem Felde. Und am Ende haben sie sich niedergekniet und haben Gott gelobt und gepriesen. Und sind dann erfüllt wieder zurückgegangen. Und ich habe mich jetzt bewusst mal niedergekniet, weil ich glaube, dass wir das ein Stück weit verlernt haben. Uns vor dem Kind zu beugen und zu knien. Ich habe diese Tage, vor 14 Tagen, ein tolles Erlebnis da gehabt. Ich habe schon ein bisschen erzählt mit unserem kleinen Check. Als ich die Krippe eingerichtet habe, habe sie neu beleuchtet. Und als ich aufgeräumt habe, kommt zurück, da liegt er flach auf dem Boden vor der Krippe. Und ich habe mir überlegt, wann lag ich zum letzten Mal flach oder wann war ich zum letzten Mal gekniet vor der Krippe? Wisst ihr, wir haben ja immer die Tendenz, ich schaue von oben herab in die Krippe und sage, ach ja klar, kenne ich, Kind in der Krippe, bekannte Story, habe ich schon x-mal gehört. Ich finde keinen Zugang. Vielleicht Gleichgültigkeit, vielleicht ein Stück weit Stolz, vielleicht Überheblichkeit, nicht? Gott macht sich in Jesus klein, erniedrigt sich. Und ich glaube, wir können nur Weihnachten erleben, wenn wir uns auch erniedrigen. Wenn Gott sich schon klein macht, warum sollten wir uns nicht auch mal klein machen? Müssen wir uns schämen dafür? Ich glaube nicht. Muss ich mich schämen, hier vor euch zu knien? Ich glaube nicht. Wir brauchen das, dass wir, wenn Weihnachten wieder in unser Herz kommen soll und Jesus groß werden soll, als Kind und später als Wanderprediger und als der Mann am Kreuz, der für uns starb, dass wir uns erniedrigen, innerlich erniedrigen und demütigen vor ihm. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen. Wollen wir dieses Lied miteinander als Antwort singen? Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten.